HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er nennt sich manchmal der Königsfritze, denn er ist der Adelsexperte schlechthin, Rolf Seelmann-Eggebert. 40 Jahre lang hat er für die ARD über die europäischen Königshäuser berichtet. Keine Adelshochzeit, Taufe oder Geburtstagsparade der Queen ohne ihn als Kommentator. Kaum einer kam den Royals so nah wie Rolf Seelmann-Eggebert. Was viele aber nicht wissen, angefangen hat er Ende der 60er Jahre als Afrika-Korrespondent für die ARD. Zuerst in Abidjan an der Elfenbeinküste und dann in Nairobi in Kenia. Von dort aus war er bis Mitte der 70er Jahre vor allem als Krisen- und Kriegsreporter im Einsatz. Von Afrika bis in den Buckingham Palace in London als Adelsexperte war es also ein langer Weg. Über sein Reporterleben berichtet der heute 82-Jährige in seinem Buch In Hütten und Palästen, das er zusammen mit seiner Tochter Adele geschrieben hat. Ich habe Rolf Seelmann-Eggebert auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und das Interview mit ihm auf der ARD-Bühne geführt. Und achten Sie mal drauf, er bleibt nicht allein, denn wir haben einen Überraschungsgast für ihn eingeladen. Hier ist HR Info das Interview, heute von der Frankfurter Buchmesse.
Meinen Gast muss ich Ihnen, glaube ich, gar nicht groß vorstellen. Sie kennen ihn alle. Er ist der Adelsexperte. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Rolf Seelmann-Eggebert. Herr Seelmann-Eggebert, in dieser Woche war ja königlicher Besuch auf der Buchmesse, nämlich die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit und ihr Mann Håkon. Die sind mit einem Literaturzug nach Frankfurt gekommen, in Begleitung von Schriftstellern aus Norwegen. Das ist ja das Gastland dieses Jahr auf der Buchmesse. Sowas habe ich noch nie gesehen bei Königs. Wie geht es Ihnen? Ist das was ganz Besonderes gewesen, dieser Auftritt?
Also man darf von den Thronfolgern immer ein bisschen mehr erwarten, als sie normalerweise so bereit sind, preiszugeben. Insofern hat mich die Geschichte nicht so furchtbar überrascht als was ganz Neues. Die haben Ideen und sind bereit, die Ideen einzusetzen. Sie sind ja noch nicht Staatschefs, sondern sie stehen eben noch für allerlei Dinge zur Verfügung. Und in den meisten Fällen hat es was mit karitativen Dingen zu tun. In diesem Fall war es die Kultur. Aber wie schön diese Idee ist, stellen Sie sich vor, unseren Bundespräsidenten mit einem Schiff, mit Kindern, Büchern und gemeinsamen Reden. Das macht aufmerksam, das hilft.
Welche Botschaft steckte denn dahinter? Wollten die damit aussagen, wir sind so herrlich volksnah und reisen auch klimaschonend, eben mit dem Zug?
Die Norweger sind in der Beziehung eben einfach unschlagbar, weil sie am Rande Europas liegen, weil sie viele Probleme, die wir erst später kriegen, schon heute haben. Auf der anderen Seite natürlich auch viel Ölgeld haben und sehr gut umgehen können mit den Ressourcen, die sie haben. Also von mir hören Sie, was die Norweger angeht, überwiegend und fast ausschließlich Gutes.
Würden Sie sagen, die norwegischen Royals, das sind die allermodernsten?
Die Royals, die jungen Royals, die eines schönen Tages die Krone tragen werden, sind alle sehr viel besser als ihr Ruf. Man liest ja immer das eine oder das andere. Da kann ich immer nur warnen und sagen, passt auf, ob es eigentlich wirklich stimmt. Man erfährt es nie, vielleicht 30 Jahre danach, dann wenn also bestimmte Grenzen überschritten sind. Also sie sind interessante Figuren allesamt. Und zwar nicht nur die Norweger. Es gibt keine einzige Monarchie in Europa, gegen die sozusagen von irgendeiner Seite aktiv Stellung genommen wird. Sie haben alle eigentlich den Beifall des Volkes hinter sich.
Das Medienecho auf Mette-Marit und Prinz Håkon war jedenfalls riesig. Nicht nur die Yellow Press, auch alle seriösen Medien haben breit darüber berichtet. Was fasziniert Menschen eigentlich immer noch so sehr an Königshäusern, Königen, Prinzen, Prinzessinnen? Was ist dieser Reiz immer noch?
Vermutlich die Tatsache, dass Deutschland jedenfalls den Verlust erlitten hat und keine eigenen Fürsten und Könige und Kaiser gar hat. Das war das Jahr 1918 alles mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Ende gegangen. Und so ein bisschen Glanz wünscht sich auch ein guter Republikaner. Also ich denke immer, wenn die Briten aufmarschieren mit ihren Rotröcken und dann ihren besonderen Helmen und das vergleiche mit dem, wie deutsche Soldaten ausrücken, dann klingt die Musik völlig gleich, aber der optische Eindruck ist ein völlig anderer. Der eine ist sozusagen festlich ein bisschen museal und der andere ist sehr feldmarschmäßig.
Wie geht es Ihnen persönlich? Sind Sie selber auch fasziniert von diesem Glanz und Pomp, den die Adelshäuser ausstrahlen?
Die Adelshäuser gibt es nicht, sie sind allesamt sehr unterschiedlich. Ich gebe zu, dass mich gelegentlich Glanz und Pomp erreichen, aber es ist relativ selten, dass es noch passiert. Man weiß, dass man sich in bestimmten Grenzen zu bewegen hat, wenn man die Monarchie nicht sozusagen aufs Spiel setzen will. Und an diese Grenzen halten sich insbesondere die jungen Royals sehr erstaunlich intensiv.
Wie stehen Sie eigentlich zur Monarchie? Sie berichten seit 40 Jahren über alle europäischen Königshäuser. Sie sind der deutsche Adelsexperte. Wie stehen Sie persönlich zur Monarchie?
Ich persönlich stehe zur Monarchie so, dass ich sagen kann, 1918 ist das alles halbwegs gut gegangen, also die Abschaffung der Monarchie in Deutschland. Und heute leben wir als Deutsche von den Früchten, die andere ursprünglich mal in den Boden gebracht haben. Jeder Staatsbesuch, insbesondere der Königin von England, Queen, war ein Riesenerfolg in diesem Land. Und das hängt damit zusammen, dass wenn wir den Glanz eingebüßt haben im Jahr 1918, ist auf eine andere Art und Weise wieder erstanden in anderen Ländern. Und wir borgen uns diesen Glanz von Zeit zu Zeit in der Gewissheit, dass wir dafür nicht so viel zu bezahlen haben, wie das früher der Fall war, als wir eine eigene Monarchie hatten.
Sie haben sich jetzt ein bisschen rausgemogelt. Monarchie-Fan ja oder nein?
Nein, nicht Monarchie-Fan, das nicht. Versuch, Berichterstattung zu machen über eine Spezies von Menschen, von denen wir sonst nicht so wahnsinnig viel wissen. Denn an die Stelle der Könige tritt zunehmend also Hollywood und alles andere. Und man wird dann immer so ein bisschen in diesem Fahrwasser mitgenommen.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie diesen Job machen, der deutsche Adelsexperte geworden sind?
Also ich war als Korrespondent in London und las dann über die Royals in Europa immer so unter Historie, Histörchen aber eher und gelegentlich auch nicht besonders appetitliche Dinge. Und mir ging auf, dass wir in Deutschland natürlich gar keine Erfahrung mehr damit haben. Also wie eine Monarchie funktioniert, das haben wir bis 1918 ungefähr gewusst. Es gibt ja Variationen, aber hier hatten wir das nicht mehr. Und ich dachte, man sollte den Leuten entgegenkommen und sagen, so macht ihr das, das macht ihr gut, so macht ihr das, das macht ihr nicht so gut, sodass also jedenfalls eine Bevölkerung sich ein eigenes Bild davon machen kann, wie es funktioniert. Und wenn die Königin hier ist, Queen, dann ist, ob es in Frankfurt ist oder ob es in Leipzig ist, ob es in Dresden ist, in Hamburg die Straße voll von jenen, die wenigstens neugierig sind, wie denn eine solche Queen aussieht.
Also heißt das, Sie sind, weil Sie in London Korrespondent wurden, quasi rein zufällig in diesen Job des Adelsreporters reingerutscht oder war da auch ein besonderes persönliches Interesse bei Ihnen?
Nein, es gab schon ein persönliches Interesse, weil mich dieses eben als eine altmodische Institution ursprünglich erreicht hatte und als ich dann anfing, mich mit ihr intensiver auseinanderzusetzen, war ich erstaunt festzustellen, wie gut sozusagen die Höfe funktionieren und wie sehr sie auch in vielen Fällen der Zeit voraus sind. Wenn sie der Zeit nicht voraus sind, haben sie Probleme. Also die Monarchie muss mit der Zeit gehen, das ist eindeutig.
Das Interview mit Rolf Seelmann-Eggebert heute auf der ARD-Bühne der Buchmesse. Was viele nicht wissen, Ihre Karriere als Journalist beim NDR hat ganz anders begonnen, nämlich als Afrika-Korrespondent der ARD. Das war, als die ARD noch ziemlich jung war. Das schildern Sie auch in Ihrem Buch In Hütten und Palästen. Wenn Sie sich mal zurückversetzen, Sie sind Ende der 60er Jahre als Korrespondent nach Afrika gegangen für die ARD. Wie war Afrika damals? Wie muss man sich das vorstellen?
Ein Land, ein Kontinent, der mich jedenfalls sehr schnell erreichte, und zwar wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam das. Ich kam in Lagos abends an, stieg aus dem Flieger und wurde wie von einer feuchten Hand begrüßt. Es war heiß, es gab Musik, es gab Sprachen, die ich nicht kannte. Es gab Zollbeamte, die mich durchwinkten, als wäre ich nie durch den Zoll gegangen. Also ganz wunderbar eigentlich. Und innerhalb von 5 Sekunden etwa bildete sich da etwas ab bei mir, was darauf bedeutete, davon willst du mehr wissen, davon willst du mehr haben. Und tatsächlich habe ich eben dann das Glück gehabt, später vom NDR aufgefordert zu werden, als Korrespondent nach Abidjan zu gehen mit meiner ganzen Familie.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es Sie gereizt hat, verschlossene Welten zu entdecken, verschlossene Türen zu öffnen. Ich denke mal, Afrika haben Sie auch so als eine verschlossene Welt empfunden. So wie Sie das in Ihrem Buch schildern, klingt es allerdings sehr bedrückend, was Sie dort als Journalist machen mussten. Die meiste Zeit waren Sie nämlich Krisen- und Kriegsreporter, haben über Bürgerkriege berichtet oder über die Völkermorde in Burundi, also über Tod, Zerstörung, Hunger und Elend. Wie hat Sie das geprägt?
So, dass ich mich dann in die Diskussion eingeschaltet hatte, als es um die Frage ging, hier auch gerade in der ARD, hat man in solchen Situationen als Journalist die Pflicht, irgendetwas zu tun, oder hat man wirklich nur die strenge Pflicht zu berichten, wie es zu sein hätte? Ich habe mich auf die Front der Ersten geschlagen und wir haben dann von Hamburg aus einen Tag für Afrika veranstaltet, der die ganz große Hungersnot, die damals in Äthiopien herrschte, beschrieb und auch versorgte, insofern als eben durch die kirchlichen Werke hier, Miserior zum Beispiel, Brot für die Welt, eben Güter und Gelder nach Äthiopien geflossen sind. Also das war das, was mir richtig erschien. Andere hatten den Eindruck, man sollte das nicht tun. Die Dinge kämen nie an. Und wenn sie nicht alle angekommen sind, sind doch ein paar angekommen, war meine Antwort darauf. Und ein paar Menschen zu retten, ist auch mehr und besser als gar keinen zu retten.
Das war ja die Zeit nach 1960, als die meisten Kolonien in Afrika aufgelöst wurden. Es war eine Zeit des Aufbruchs in Afrika. Und es gab ja damals auch die Hoffnung, dass sich ein freies Afrika positiv entwickeln würde, so schreiben Sie in Ihrem Buch. Und Sie sagen, Afrika sei für Sie persönlich in Ihrem Leben ein ganz besonderes Aha-Erlebnis gewesen. Inwiefern?
Insofern, als mir eben ein Kontinent dieser Art nicht wirklich bekannt war. Ich kannte Asien nicht, ich kannte Lateinamerika nicht, ich kannte eben auch Afrika nicht. Afrika kennenzulernen war eine unglaubliche Erfahrung und ist bis auf den heutigen Tag eine unglaubliche Erfahrung. Afrika hat eine schwere Vergangenheit hinter sich und man hoffte damals in den 60er Jahren, dass es schnell sozusagen in eine bessere Zukunft segeln würde. Das ist aber nur vereinzelt gelungen. Man muss hinzufügen, dass ich für 52 Länder als Korrespondent zuständig war. Das heißt, ich habe nicht mal alle meine Länder besuchen können. Aber da, wo ich hingefahren bin, war es eben tatsächlich so, wie Sie beschreiben. Es gab oft Situationen, die von denen von Biafra ähnlich waren. Biafra ist ja sozusagen das erste Stichwort für mich gewesen, der Bürgerkrieg innerhalb Nigerias.
Und ich kann mir vorstellen, Sie sind ja damals mit Ihrer ganzen Familie auch dorthin gegangen. Sie sind Vater von 3 Kindern. Wie hat Afrika Ihre Familie geprägt?
Das war für alle sicher eine Herausforderung, aber wenn Sie heute den Eindruck haben, das war sicher eine schwierige Zeit. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Kinder sind 8 Jahre ihres Lebens in Afrika gewesen. Sie betrachten Afrika mehr mit den Augen eines Halbafrikaners. Sie haben sich dort wohlgefühlt, sie haben sich zu Hause gefühlt und Deutschland war, als wir zurückkehrten, den dreien erstmal ein wenig fremd.
Eins Ihrer Kinder ist heute bei uns. Das Interview mit Rolf Seelmann-Eggebert heute auf der ARD-Bühne der Buchmesse. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auf die Bühne bitten, Ihre Tochter Adele Seelmann-Eggebert. Wo ist sie? Wunderbar. Und sie bringt auch etwas mit in meinem Auftrag. Das ist nämlich unsere Interviewbox, die bekommt jeder unserer Gäste überreicht und da ist jedes Mal etwas drin für den jeweiligen Gast, etwas, was ganz persönlich mit dem Gast zu tun hat. Und ich bitte Sie jetzt mal, die Box zu öffnen und mal zu gucken, was da für Sie drin ist. Einfach hochheben den Deckel. Was ist das?
Soll ich Ihnen vorlesen?
Ja.
Bester Papa der Welt. Wenn das kein Kompliment ist, ist ja wunderbar.
Ich habe das aber nicht geschrieben.
Wunderbar. Ich habe mir nämlich gedacht, Sie sind ja vielfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Sie haben sogar einen Ritterorden von der Queen bekommen. Aber so einen Preis haben Sie mit Sicherheit noch nicht bekommen.
Nee.
So, und jetzt habe ich nämlich das Korrektiv hier, Ihre Tochter. Und sie soll mir nämlich sagen, ist das denn überhaupt zutreffend?
Also das kann man ja nur nicht verneinen. Natürlich ist er der beste Papa der Welt.
Zu Hause allerdings, das verraten Sie auch im Buch, hatte er den Spitznamen der Pascha.
Ja, das...
Was hat es damit auf sich?
Das hat mit uns Kindern gar nichts zu tun. Das ist kommt noch aus der Zeit vor uns. Da ist er mal in jungen Jahren auf ein Kostümfest gegangen und hatte 3 Haremsdamen mit ihm und er war halt der Pascha. Und aus dieser Zeit rührt dieser Spitzname. Mit uns hat er gar nichts zu tun. Wir haben den quasi in die Wiege gelegt bekommen und er war immer der Pascha und wir haben uns gar nicht gefragt, warum.
Aber war es nicht auch so, so beschreiben Sie es jedenfalls im Buch, dass er in seiner Zeit in Afrika so viel unterwegs war, er war zu Hause gar nicht anwesend und wenn er dann da war, hat er sich nur ein paar frische Hemden abgeholt und ist gleich wieder zum nächsten Termin abgedüst.
Ja, das waren die Briefe meiner Mutter, ja, die das so beschrieben haben. Das stimmt, der war wirklich nicht oft da und... wir hatten ja als Kinder andere Sorgen, ob unser Vater da ist oder nicht. Es war auch manchmal ganz gut, dass er nicht da war, weil dann konnten wir ein bisschen mehr machen, was wir wollten. Und waren da, gingen in die Schule und sowas. Also Pascha-mäßig haben wir ihn, er wurde ab und zu mal als Waffe gegen uns verwendet. Wenn wir ganz böse waren, musste der Papa kommen und mal seine Stimme erheben. Und dann haben wir auch alle brav gemacht, was er gesagt hat. Das war aber sehr selten.
Sie haben ja das Buch gemeinsam mit Ihrem Vater geschrieben, mussten ihn aber erst mal dazu überreden, dass er dieses autobiografische Werk schreibt. Warum war es Ihnen so wichtig, dass er sein Leben, sein Reporterleben aufgeschrieben hat?
Naja, es war ein bisschen anders. Es war eigentlich ganz entspannt. Wir saßen vor ungefähr 5 Jahren an unserem mal am Kamin und ich hatte ein Buch von Richard Kapuczynski gelesen, einem polnischen Journalisten, der hat ein Buch geschrieben, Afrikanisches Fieber. Und ich dachte, Mensch, mein Vater war ja auch die ganze Zeit da unterwegs, zur gleichen Zeit in Afrika. Was hat der denn so erlebt, ob er den mal getroffen hat? Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, die Frage war, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht in Afrika, wenn du nicht da warst, also mein Leben lang sozusagen? Und und dann hat er mal so erzählt, und wie ging das auch überhaupt ohne Internet und ohne Handys und ohne diese ganzen modernen...
Erschwerte Arbeitsbedingungen.
Ja, wie das, also wirklich so aus reiner Neugier auch, wie ging das eigentlich damals? Wie fuhr man jetzt mit einem Schiff nach Afrika und fing da an, als Korrespondent zu arbeiten? Also das hat mich auch persönlich interessiert. Ja, und so kamen wir dann drauf und eigentlich hatten wir überlegt, dass er ja sozusagen erzählen könnte. Wir haben 12 Stunden Interviews geführt. Und das dann so, habe ich dann so zusammengestellt und dann war das ein Prozess, der sich dann entwickelte.
Ihr Vater hat ja eben erzählt, dass er mehr oder weniger durch Zufall Adelsexperte geworden ist, weil er eben Korrespondent in London wurde und über die Royals einfach mitberichten musste. Sie sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Sie sagen ja, dass er schon von seinem Charakter her was mitgebracht hat für diesen Job, oder?
Ja, also sage ich jetzt, ja, also ich denke mal, er hat ja von seinem Vater her schon diese Adelshäuser im Visier gehabt. Jetzt im Gegensatz zu mir, die in Afrika groß geworden sind, ich kenne eher was von Stammesfürsten erzählen vielleicht oder von verschiedenen Stämmen. Er hat halt, wusste, dass es Adlige gibt und hatte die deshalb im Blick und ich glaube, das hat ihn dann schon auch, also hat es ihm dann leicht gemacht, das Thema überhaupt für sich zu entdecken.
Herr Silmann-Eggebert, ich möchte Sie jetzt noch mal ganz kurz fragen, wie schätzen Sie sich persönlich ein? Ich gebe Ihnen 3 Situationen und Sie sagen mir, passt zu mir, passt nicht zu mir. Unpünktlich sein.
Passt nicht zu mir.
Schrille Klamotten.
Passt nicht zu mir.
Vorlaut oder laut sein.
Passt zu mir.
Also man erkennt so ein bisschen in Ihrem Charakter, dass eigentlich gute Manieren und Etikette Ihnen wichtig sind und dass Sie das auch mitgebracht haben für diesen Job des Adelsexperten, oder?
Also das war mein fabelhaftes Elternhaus, wenn es denn schon richtig funktioniert hat. Dankeschön.
Das Interview mit Rolf Seelmann-Eggebert heute auf der ARD-Bühne der Buchmesse. Auf ein Thema möchte ich zum Schluss noch ganz schnell eingehen, weil Sie natürlich auch ein ausgewiesener Großbritannien-Kenner sind, nämlich das Thema der Brexit und die Queen. Diese Woche hat sie im britischen Parlament ihre Queen-Speech gehalten und praktisch die politische Agenda von Premierminister Boris Johnson vorgetragen. Daraufhin gab es viel Spott, weil die Queen vielen wie eine Marionette des Premiers vorkam. Hat das nicht demonstriert, wie sinnentleert eigentlich mittlerweile ihre Rolle als Königin ist?
Sinnentleert als Rolle der Königin würde ja bedeuten, dass es einen Sinn machte, dass das nicht entleert wäre, sondern dass das sich sozusagen vor aller Augen abspielte. Es hat sich aber anders entwickelt in den letzten 400 Jahren. Da ist die Königin das geworden, was sie heute ist, ein Lautsprecher für die Regierung des Tages. Also wenn eine Parlamentseröffnung ist, dann redet die Königin, aber wir wissen alle, dass die Rede nicht sie geschrieben hat, sondern dass das der Premierminister des Tages gewesen ist. Und wenn die Königin dann unter Feuer gerät, irgendwie politisches Feuer, dann ist das nicht weiter schlimm, weil die Briten genau wissen, the Queen can't do wrong. Die Königin kann sich nicht irren, und wenn sie sich anscheinend geirrt hat, dann hat irgendwie der Premierminister einen Fehler gemacht. Also es wird ihr dieser Vorwurf nie gemacht werden. Ich selber habe und verstehe das gut im Hinterkopf auch darüber nachgedacht und gesagt, wäre doch eigentlich schön, wenn sie jetzt mal sagen würde, lass den Quatsch.
Genau. Hätten Sie sich manchmal gewünscht, dass die Queen einfach in diesem Brexit-Drama ein Machtwort spricht?
Also man wünscht sich das vielleicht, und sicher im Lichte der heutigen Ereignisse wünscht man sich die. Es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich als Ergebnis dieser ganzen Affäre eines schönen Tages eine niedergeschriebene Verfassung in Großbritannien gibt, was ja bislang nicht der Fall ist. Daran haben wir lange Zeit einen Vorteil gesehen, dass es eben keine geschriebene Verfassung gibt. Aber heute scheint es mir alles eher negativ zu sein. Denn die Antworten, die man früh hätte haben können, hat man auf die Art und Weise nicht bekommen.
Beenden Sie bitte zum Schluss folgenden Satz. In 100 Jahren wird die Monarchie
nicht aufgegeben sein.
Oh, das ist aber ganz positiv. Herzlichen Dank, Rolf Seelmann-Eggebert und seine Tochter Adele Seelmann-Eggebert.
Dankeschön.
Das war HR Info, das Interview diesmal von der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse. Das Buch, das Rolf Seelmann-Eggebert zusammen mit seiner Tochter Adele geschrieben hat, heißt In Hütten und Palästen und ist im Kösel Verlag erschienen. Den Podcast dieser Sendung, wenn Sie mögen, finden Sie bei uns im Netz auf hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie wissen wollen, wie der Pokal aussah, den wir Rolf Seelmann-Eggebert überreicht haben, alle Videos von der ARD-Bühne gibt's auf hessenschau.de. Mein Name ist Mariella Milkova.